Ja, der Podcast Fantasy Gentlemen of the Record. Herzlich willkommen zur Episode 2. Heute wieder mit mir, Peter, und auch Jürgen ist wieder mit dabei. Hallo Jürgen.
Peter, ich grüße dich. Schönen guten Abend.
Wie ist dir ergangen in letzter Zeit? Du hast Probleme mit deiner Technik gehabt.
Ich bin ja schon in einem recht hohen Alter und da ist natürlich neue Technik immer problematisch für mich. Also sollte es hier technische Störungen geben in dieser Folge, würde ich die auf mich nehmen. Neues Handy, alles neu eingerichtet und das in einem Alter über 40. Also mir gehört der Respekt heute, denke ich.
Ja, definitiv. Gut, starten wir mit Runde 2 von unserem Rookie Draft. Oder hast du noch interessante Dinge, über die du reden willst?
Nee, ich denke, wir können ruhig starten. Bin gespannt, wie du einige Picks siehst in der Runde 2. Da so aus meiner Sicht die ersten ein, zwei Picks waren, wo ich so ein kleines Fragezeichen hatte. Ansonsten vielleicht einfach nur an alle noch die Info. So die ein oder andere Nachricht hat mich persönlich erreicht. So, ja, aber das war ja ganz anders. Ich denke, da reden wir dann, wie Bärbel Schäfer das gemacht hat früher immer, dann unter sechs Augen in einem schönen Extra-Podcast, wo wir dann alles nochmal genau besprechen können. Sollten also entweder ich oder Peter irgendwas nicht richtig zusammenbekommen haben, habt ihr auf jeden Fall noch die Chance, das dann in diesem Einzelpodcast richtig zu stellen.
Genau. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, oder wie siehst du den Vertrag von Patrick Mahomes?
Ja, ist natürlich ein Brett, ne? Muss man sagen, ich hab's dann, bin gerade so ein bisschen in meiner fantasy-losen Zeit oder generell in meiner NF-losen Zeit, versuche gerade meinen Garten herzurichten, um mich mal ein bisschen von Fantasy zu lösen, habe dann die Nachricht bekommen, dachte nur so, wow, also da haben die Kansas City Chiefs natürlich einen rausgehauen. Ja, ist natürlich auch ein Brett, was dann so im Cap-Space irgendwie verankert ist. Bin gespannt, wie sie das dann auch zukünftig lösen werden, ne?
Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist der Vertrag, also ich glaube, damit haben sie sich einen richtig, richtig großen Gefallen getan, weil, also ich habe es jetzt in einem Podcast, haben sie mal versucht, diese Vertragsstruktur, der hat ja, glaube ich, 141 Seiten, dieser Vertrag, das mal aufzuschlüsseln. Und da ist es halt so, dass die Chiefs Patrick Mahomes, glaube bis 2026 immer 2 Jahre im Voraus zu zahlen müssen. Und wenn auch der Vertrag dann aufgelöst wird, dann haben sie auch nur 2 Jahre lang diesen Dead Cap. Und dann ab 2026 ist es dann immer nur noch Jahr für Jahr, wo sie ihm dann die Garantien zahlen müssen und auch der Dead Cap halt immer nur dann für das Folgejahr entsprechend in die Rosterplanung reinschlagen würde. Von daher finde ich den Vertrag echt sehr, 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 sehr gut für die Chiefs. Und wenn man halt auch mal sieht, wie sich die Gehaltsentwicklung da abspielt beim Quarterback. Ich meine, wir haben vor 3 Jahren, glaube ich, hat Derek Carr seinen neuen Vertrag bekommen für 25 Millionen. Da hat man damals schon gesagt, boah, das ist total viel und extrem teuer. Wenn man jetzt letztes Jahr Russell Wilson guckt, da sind es 32,5 Millionen. Dak Prescott verhandelt jetzt irgendwas zwischen 35 und 40 Millionen, hört man immer. Also wenn man sieht, dass innerhalb von 2, 3 Jahren der Quarterback mal locker 5 bis 10 Millionen mehr verdient, da denke ich, dass wenn Mahomes jetzt nur einen Vertrag für 4 oder 5 Jahre unterschrieben hätte und dann in 5 Jahren neu verhandelt, dann würden wir irgendwo über 65 bis 70 Millionen vermutlich für ihn sprechen, wenn er die Leistung, die er momentan bringt, weiter aufrechterhalten kann, wonach es ja in meinen Augen aussieht. Also da glaube ich mal, die Chiefs einen echt guten Deal für ihre Rosterplanung.
Ja, sehr interessant. Also da hast du ja definitiv schon einen tieferen Einblick wie ich. Ich kenne jetzt nur so die oberen Zahlen. Ist aber gut, dass es so ist. Es gibt ja andere Beispiele so aus dem Baseball, wo die auch Millionenverträge abschließen und die Leute dann noch mit Mitte 50 ungefähr so 1 Million jedes Jahr in die Tasche gesteckt bekommen, obwohl sie seit 20 Jahren retired sind. Also dann natürlich Glückwunsch an die Chiefs. Ich glaube, über Mahomes-Qualitäten muss man ja sowieso nicht groß reden.
Ja, ist mein Quarterback, ne?
Hätte ich nicht anders erwartet von dir, Peter. Nur das Beste ist gut genug für dich.
Gut, dann kommen wir zu Pick 201. Michis Cowboys waren on the clock. Wir hatten das in der letzten Folge schon kurz angerissen. Michael Pittman, du hattest überlegt zwischen deinem Pick, den du genommen hast, nämlich Justin Jefferson und Michael Pittman und hattest so eine leichte Hoffnung, dass du ihn vielleicht später noch bekommst. Dann schlägt Michi gleich an 201 zu. Findest du das ein guter Pick? Bist du damit d'accord oder hättest du andere Leute auf dem Board gehabt, wo du sagst, nee, den hätte ich da eher genommen?
Ja, Michael Pittman. Erstmal denke ich, Michi hat einen ganz klaren Plan in dem Draft. Hatte also, glaube ich, einen ganz klaren vor Augen, wen er wirklich picken möchte, namentlich. Hat das durchgezogen, Pittman vielleicht ein paar Spots zu hoch. Aber ich hatte schon letztes Mal gesagt, ich finde, wenn man wirklich überzeugt ist vom Spieler, dann soll man ihn auch picken, auch wenn er, wie gesagt, vielleicht ein, zwei Spots zu hoch ist. Ich persönlich habe drei Wide Receiver ganz weit vorne. Das sind Pittman, Rager und Mims. Deswegen bin ich auch ein absoluter Pittman-Fan. Der Landing Spot in Indy, den finde ich sehr, sehr schön, weil A ist da die Competition echt überschaubar. Wir haben Hilton, der schon letztes Jahr mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, der auch nach der Saison Free Agent ist. Wir haben noch Paris Campbell, der in seiner Rookie-Saison noch nicht wirklich hat was abliefern können. Das Tight End Core ist auch nicht übermäßig stark. Wir haben Jack Doyle, auch da läuft, glaube ich, der Vertrag aus. Wir haben Trey Burton, also nicht unbedingt viele Anspielstationen. Und ich denke, dass Michael Pittman da also wirklich in diesem Team direkt eine große Rolle übernehmen wird und kann für mich einer der besten Rookie Wide Receiver dieses Jahr werden. Ich weiß nicht, was deine Meinung zu Pittman ist, aber für mich ein schöner Pick, ein guter Wide Receiver, der seinen Weg definitiv machen wird.
Ja, also Michael Pittman, wir müssen ja sagen, wir haben diese Folge ja schon mal aufgenommen und waren dann beide mit dem Ergebnis, was wir dann rausbekommen haben, nicht zufrieden. Und im Rahmen dann der Vorbereitung auf jetzt eine bessere Variante der Folge über die zweite Runde, habe ich mich auch noch ein bisschen intensiver mit Michael Pittman beschäftigt. Und was man bei ihm halt sieht, ist, der hat, also ich finde es phänomenal, was für eine Orientierung zum Ball der hat. Also das ist für mich Elite, wie der wirklich im Laufen wirklich den Ball trackt und wie er sich zum Ball stellt. Das ist wirklich, wirklich herausragend. Das ist auch bei Contested Catches sieht man es, dass er halt wirklich sich so genial vom Verteidiger positioniert und im Laufen schon sieht, wie er laufen muss, dass er halt den Ball auch in Traffic fangen kann. Und er ist halt auch nach dem Catch wieder runterzubringen. Also mir gefällt Pittman echt ganz gut. Der hat halt auch College Dominator Rating, das mit 200% echt gut ist. Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, was ein College Dominator Rating ist. Das ist quasi der prozentuale Anteil, den ein Receiver hat, an den absoluten Receiving Yards und Touchdowns von einem Team. Und wenn wir von einem Value von über 45% sprechen, ist das schon außergewöhnlich gut, aber alles über 30% ist halt auch schon erwähnenswert, denke ich. Und er ist mit 32,8 da jetzt wirklich, wirklich gut. Und die zweite Kategorie, die man halt beim Wide Receiver noch hoch bewerten kann, ist das Breakout Age. Also quasi das Breakout Age beschreibt das Alter, in dem der Receiver ist, wenn er zum ersten Mal das eben erwähnte Dominator Rating von über 20% erreicht. Und da ist er mit 20,9 zwar, ja, gibt es Jüngere, aber das ist, denke ich, noch alles im Rahmen. Und er hat
Ja,
halt, ja, bitte.
definitiv. Was mir halt an ihm so gefällt, was du auch gerade in anderen Worten sagst, das ist A, er hat einen richtig starken Catch-Radius. Auch da gibt es Metrics und da ist er im fast 90-prozentigen Bereich. Also das ist ein sehr, sehr starker Wert. Und er ist extrem schnell für seine Größe und für sein Gewicht. Er ist zwar beim Combine nur eine 4,52 gelaufen, was auf den ersten Blick relativ langsam erscheint. Wenn man es dann aber dann in Relation setzt zu seinem Gewicht und seiner Größe, dann ist er halt von allen Wide Receivern, die jemals an diesem Combine teilgenommen haben, im 93-prozentigen Bereich gelaufen. Also wirklich extrem guter Wert. Und ich denke, dass er auch diese Schnelligkeit und diese Physis, die er da hat, einfach auf dem Feld auch problemlos umsetzen kann.
Genau. Da spricht man auch dann von der 93. Perzentile. Das heißt, er ist besser als 93% vergleichbarer Wide Receiver.
Genau, das sagt natürlich schon einiges aus. Ich denke, wenn wir über Indy sprechen, muss natürlich eins klar sein, dass Indy in den letzten, ja jetzt 2 Jahren, extrem viel in den Run investiert hat mit Nelson und jetzt auch mit Jonathan Taylor. Das heißt, ich glaube, dass weiterhin der Plan ganz klar ist, natürlich ein Run-Heavy-Team zu sein. Aber von den Targets, die dann irgendwann umherfliegen, denke ich, wird Pittman der sein, der jetzt und auch in Zukunft halt Wide Receiver 1 sein kann. Was sicherlich ein kleines Fragezeichen ist, ist das Quarterback-Spiel. Da hatten wir beide auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben jetzt Philip Rivers. Was danach kommt, ist sicherlich noch ein Fragezeichen. Also das vielleicht so ein bisschen das, wenn man sagen möchte, das Negative über.
Ja. Was mir halt bei Pittman aufgefallen ist, ist diese extreme Steigerung, die er von 2018 auf 2019 hatte. Also er hat nur 41 Receptions 2018 gehabt gegenüber 101 Receptions 2019. Seine Yards hat er fast um 500, über 500 Yards gesteigert, von 758 auf 1275. Sein Target Share ist hochgegangen um knapp 7% oder um genau 7% von 19,5 auf 26,5. Die Touchdowns sind hochgegangen von 6 auf 11 und seine Catch Rate ist auch hochgegangen von 52,6% zu 74,3%. Also das scheint wirklich so zu sein, dass es bei ihm irgendwie in der Vorbereitung auf jetzt diese Saison Klick gemacht hat. Und dann konnte er einfach das alles abrufen. Könnte man aber, wäre aber vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass er halt auch in der NFL ein bisschen Zeit braucht, um sich zu entwickeln und dass man halt einfach mit ihm als Receiver dann auch ein bisschen Geduld hat, bis er dann wirklich dominant wird. Also es könnte halt schon ein, zwei Jahre dauern, bis er halt wirklich mal ja, so dominant auftritt, wie das im College passiert ist. Also nicht die Geduld verlieren bei dem Receiver.
Ja, das ist ein guter Hinweis, gerade jetzt mit der verkürzten Zeit in den Trainingscamps. Man sagt ja auch, dass Wide Receiver oder Rookie Wide Receiver generell immer ein bisschen länger brauchen, bis sie in der NFL ankommen. Vielleicht ein Target auch für nächstes Jahr, wenn jemand die Geduld schon mit Pittman verliert, ihn da zu holen, weil ich glaube, an der Qualität gibt es da wirklich, ja, da gibt es für mich keine Zweifel. Wie du sagst, der hat sich extrem gesteigert jetzt in der letzten College-Saison. Ist da auch ganz klar der Receiver Nummer 1 vor den anderen im Team, die vorher noch die meisten Targets haben. Also wie gesagt, es hat Klick gemacht und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch auf die NFL übertragen wird.
Gut, dann sind wir, denke ich, mit Michael Pittman sehr ausführlich in Diskussion gegangen. Gehen wir jetzt zum Pick 202, Magic Skulls. Der Tamu war auf dem Board und hat mit seinem Pick Henry Ruggs, den Wide Receiver von Alabama, gedraftet, der von den Las Vegas Raiders an 1.12 als erster Wide Receiver vom Board genommen worden ist. Henry Ruggs ist 5'11 groß, das ist knappe 1,80 Meter und gehört damit eher zu den kleinen Wide Receivers, und mit 188 Pounds ist er halt auch mit, was ungefähr 85 Kilo sind, ist er halt jetzt auch nicht der schwerste. Also von Körpergröße zu Gewicht passt das, aber er ist halt im Vergleich zu anderen Wide Receivers eher kleiner und leichter. Was bei ihm auch sehr markant ist, ist, dass er eben dieses sogenannte Breakout Age, was wir besprochen haben, dass er das Breakout Age nie erreicht hat. Also er ist nie über ein College Dominator Rating von über 20% gekommen. Klar, in der Offense von Alabama gab es mit Jerry Jeudy und mit zwei weiteren Wide Receivers, die nächstes Jahr eine große Nummer im Draft werden, nämlich Waddle und Smith, glaube ich, heißt der zweite. Gab es dann noch wirklich ganz, ganz große Konkurrenz. Er hat aber dann wirklich auch nur einen Target Share gehabt von ja, so knapp 14% seine gesamte Zeit bei Alabama. Und das ist halt die Frage, wie wird er sich bei den Raiders schlagen?
Ja, ist ein guter Punkt und da würde ich auch direkt einhaken. Es ist ja immer die Frage, ob du ein guter NFL-Spieler bist. Wie ist das dann in Fantasy zu sehen? Ich glaube, hier ist so ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass Henry Ruggs für die Raiders ein ganz, ganz wichtiger Baustein sein wird, wirklich in der NFL, um erfolgreich zu sein, weil er einfach das Feld lang macht und damit auch Räume für andere Spieler schafft. Ich persönlich glaube, dass er aus Fantasy-Sicht ganz, ganz schwer zu beurteilen ist und dass da wirklich ganz schwer auch vorherzusagen ist, wann er die Targets bekommt. Du hast schon eben angesprochen, im College schon sehr, sehr wenig Reception und Targets bekommen. Und ich glaube, das wird sich in der NFL auch fortführen. Von daher ist es für mich so in Dynasty ein Pick, wo ich sage, würde ich eher nicht machen. In Best Ball absolut. Wer ist ein Top-Spieler, passt genau da rein. Es gibt nichts an ihm auszusetzen, hat eine überragende Athletik. Nur die Frage ist natürlich auch immer, du hast angesprochen, klar, es waren starke Jungs im College, aber er war nie mehr als die Nummer 3. Warum sollte er hier in Las Vegas dazu absolut Nummer 1 werden? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, so von seiner Athletik und von seiner Schnelligkeit ist es so ein Typ wie Brandon Cooks oder ähnliches. Also wirklich jemand, der richtig pfeilschnell ist. Der ist eine 4-2-7, glaube ich, gelaufen. Also überragender Wert. Aber die Frage sind für mich Targets und Receptions und die sehe ich auch in Bezug mit K, mit den Deep Balls, sehe ich hier nicht unbedingt bei den Raiders.
Ja, also was mir halt im Rahmen halt vom Tape gucken dann noch aufgefallen ist, also er ist nicht so ein reiner Deep Ball Receiver, sondern er ist halt auch sehr viel im Slot unterwegs, läuft halt kurze Routen im Slot, so One Cut and Go dann, wenn er dann den Ball hat, dann ist er halt, wenn er im Tempo schon den Ball bekommt, dann ist er halt fast nicht aufzuhalten. Das sieht man auch an seinen Statistiken. Also du hast eben die geringen Reception-Zahlen angesprochen mit 98 in 4 Jahren oder in 3 Jahren ist das wirklich nicht so viel. Aber er hat aus diesen 98 Receptions 24 Touchdowns gemacht. Und das ist halt schon, das heißt, jeder vierte Ball, der in seinen Händen landet, ist ein Touchdown. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Dazu hat er auch eine sehr, sehr gute Catch-Rate mit 75,5%. Finde ich auch nicht schlecht. Er hat sehr, sehr große Hände mit 8 1/4 Händen. Die sind ungewöhnlich groß. Und das sieht man halt. Also hat eigentlich relativ sichere Hände. Ich würde fast schon sagen, ich finde die Hände bei der Bewegung, beim Catch besser als die von Judy. Judy sticht halt mit seinem Route Running heraus. Aber Henry Ruggs hat in meinen Augen die besseren Hände. Was mir aber dann echt aufgefallen ist, was ich super interessant fand, ist, er ist zwar unglaublich schnell, wenn er sein Tempo hat, aber der Release, den er hat, der ist echt langsam. Also er kommt diese ersten 1, 2, 3 Schritte, bis er auf Tempo ist, die sind bei anderen Spielern, wie zum Beispiel bei einem Denzel Mims oder so, sind die deutlich schneller als bei Henry Ruggs. Was man aber auch sieht, ist, dass Cornerbacks richtig Angst vor ihm haben. Also da siehst du oft, dass die Cornerbacks ganz, ganz tief stehen, wenn sie gegen Henry Ruggs spielen, weil ihm halt quasi der Ruf von der Geschwindigkeit schon vorauseilt. Und dann stehen die immer sehr, sehr tief. Also wenn er jetzt wirklich so ganz kurze Routen bekommt, wo er quasi 2 Schritte läuft, dann sich umdreht und den Ball schon kriegt, kann er wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Schaden anrichten in der NFL.
Ja, also für mich, ich bin nicht der Ruggs-Fan. Ich finde, der wahre Wide Receiver 1 wurde später gepickt, tatsächlich auch von dir mit Bryan Edwards. Ich glaube auch nicht, dass er viel im Slot unterwegs ist, vielleicht ab und zu, aber da haben sie Hunter Renfrow. Ich glaube, Aguilar hat auch schon über 60% im Slot letztes Jahr gespielt. Also ich bin gespannt, was die Raiders mit ihm machen. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es, dass er für Fantasy mit Fragezeichen ist und der NFL ein richtig guter Spieler sein wird.
Ja, ich denke, da gehe ich mit. Gut, dann kommen wir zu Pick 203. 203 gegen der erste Defense-Spieler vom Board. Ich habe selbst diesen Pick gehabt und habe mit Chase Young den Spieler genommen von Ohio State, der vor dem Draft bei vielen der beste Football-Spieler im Draft war. Ist an zweiter Stelle von den Washington Redskins gepickt worden mit 6 Fuß 5, 1,95 sind das ungefähr. Und 264 Pounds, das sind 120 Kilo, ist Chase Young ein ganz schöner Brocken. Der hat auch ordentlich lange Arme. Und was mir halt bei ihm so aufgefallen ist, er hat sehr schnelle Füße, wenn beim Get-Off und auch wenn er halt in der Bewegung ist. Er hat eine sehr gute Vision, hat die Augen immer auf dem Ball und auf dem Ballträger, also er verliert den nicht aus den Augen. Geht auch oft in Coverage, wo er sich zurückfallen lässt auch mal ein Running Back oder auch mit einem Tight End mitgeht. Der gewinnt teilweise auch, wenn er getrippelt wird, kommt er durch und erreicht einen Quarterback im College. Der hat einen unglaublichen Motor, der lässt nicht nach, der ist immer auf Achse und immer unterwegs. Selbst wenn der Spielzug vermeintlich nicht zum Erfolg für ihn führt, lässt er trotzdem nicht nach und hat eine sehr, sehr gute und solide Handarbeit, wenn er in den Zweikampf reingeht, finde ich.
Ja, also zu Chase Young fällt mir relativ wenig ein, außer zu sagen, ist ein guter Pick. Der Junge wusste schon, warum man nicht die Combine irgendwie oder warum man an der Combine nicht teilnehmen muss. Ist mit einem guten Selbstbewusstsein, aber auch zu Recht ausgestattet. Ist ein überragender Spieler auf seiner Position und genau auf dieser Position im Fantasy Football gibt es nicht so eine große tiefe Spitze. Deswegen bin ich zu 100% d'accord mit dem Pick. Ich spiele doch einige IDP-Ligen und Chase Young ist von, sag mal, 1,11, 1,12 bis hin zur Mitte, zweite Runde immer gepickt worden. Von daher finde ich den Spot auch absolut in Ordnung und ja, guter Pick, guter Spieler, wird dich in der Defense End oder Edge Position auf jeden Fall enorm verstärken.
Ja, was mich halt so beeindruckt hat, auch war beim Combine, gab es ein Interview mit ihm. Er war ja vor Ort, hat aber nicht an den Drills teilgenommen. Die Reporterin hat ihn dann gefragt, warum hast du denn nicht bei den Drills oder machst du da nicht mit? Wo er dann sagt, naja, ich weiß, was ich kann und mein Draftstock, mit dem bin ich einverstanden und ich habe Besseres zu tun, als mich auf irgendwelche athletischen Dinge vorzubereiten. Ich will Football trainieren und quasi von vornherein eine dominante Rolle bei in der NFL spielen. Deswegen nehme ich nicht am Combine teil. Fand ich dann doch sehr, sehr selbstbewusst und sehr, sehr geradlinig und hat mir dann sehr gut gefallen. Also Chase Young ist ein, freue ich mich sehr, dass ich den bekommen habe.
Ja, also auch von meiner Seite Gratulation. Und wie gesagt, ich denke, diese Worte sind zu Recht. Und ja, gutes Selbstbewusstsein gefällt mir.
Gut, kommen wir zu Pick 204. Borgeland Ballers waren auf dem Board, Martin, und hat mit Pick 204 für mich ja, mit den Steal im Draft gehabt, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, denn er hat Justin Herbert bekommen, den Quarterback von Oregon, der in der ersten Runde an sechster Stelle von den LA Chargers gezogen worden ist. Justin Herbert ist echt groß. Also der ist 6 Fuß 6, das sind 1,98 und wiegt 107 Kilo. Hatte eine für viele Experten eine durchwachsene Saison und ist in seinem Draftstock ein bisschen abgerutscht von letzter Saison zu dieser Saison. Der hat sich ja entschieden, noch ein Jahr im College zu bleiben, hätte letztes Jahr schon in den Draft gehen können und galt da als First Overall Pick, wenn er denn sich zum Draft hätte angemeldet hätte. Hat er das nicht getan und jetzt ist sein Draftstock ist ein bisschen abgerutscht und wurde im Vorfeld bei vielen Mock-Drafts auch deutlich, deutlich später gewählt erst. Das kann ich nicht so ganz verstehen. Verstehst du, warum er so abgerutscht ist von einem Jahr aufs andere?
Nee, es ist tatsächlich schwierig nachzuvollziehen. Ich glaube, der hat auch schon ein Breakout-Age von um die 18 irgendwie. Glaube ich, eines der frühesten Breakout-Ages, die es überhaupt auf der Quarterback-Position gab. War also schon früh, glaube ich, überall Gespräch. Ich denke, Martin hat, wie du sagst, auf jeden Fall einen Steal gelandet. Wenn du in unserer Superflex-Liga einen Quarterback der normalen ADP von 1,10 hast, dann in der zweiten Runde an Pick Nummer 4, also 16 overall nimmst, denke ich, kann man vom Steal sprechen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mich erinnert die Geschichte so ein bisschen an Daniel Jones, auch Justin Herbert, einfach weil er wirklich was mitbringt, was viele nicht haben. Das sind schnelle Beine. Ist auch beim Combine überraschend schnell gelaufen, 4, 6, 8.
Ja.
Da wieder, ne, sind wir wieder bei 91%, also ist 91% oder mehr wie 91% schneller gelaufen. Und das mit 6, 6. Da kann er also viel mit seinen Beinen machen. Sprich, ich glaube, auch die Chargers werden dann relativ neues Spiel auf die Beine stellen. Für mich ist die Frage, ob er direkt startet oder ob man erstmal Tyrod Taylor starten lässt und Herbert ein bisschen Zeit gibt. Bin aber davon überzeugt, dass er von seinem Talent, seinem Arm und alles da wirklich eine gute Rolle spielen wird. Und ja, denkt Martin, hat er alles richtig gemacht, hat sie ihn über Wide Receiver gepickt. Gab sicherlich noch den einen oder anderen Wide Receiver, der interessant ist, aber guter Pick und ich denke, wird er einiges an Spaß haben.
Ja, also was man bei Justin Herbert schon sagen muss, also ich habe dann wirklich mal mir die Statistiken angeguckt, der ist von 2018 auf 2019, er hat mehr Passversuche, er hat mehr Yards geworfen, er hat eine Completion Percentage, die von 59 auf knapp 67 hochgegangen ist, er hat mehr Touchdowns geworfen und weniger Interceptions, also in meinen Augen hat er sich weiterentwickelt. Deswegen kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Er hat einen sehr, sehr starken Arm. Was man halt aber auch sieht auf Tape ist, er braucht schon relativ klare Reads und er klebt oft erst bis am ersten Read ein bisschen, obwohl halt Read 2 oder 3 schon frei ist und dann verpasst er da ein bisschen die Chance, den anzuwerfen und zwingt dann teilweise auch so ein bisschen die Bälle zu seinem ersten Read. Aber ich denke, das sollte er vermutlich dann im abbestellt bekommen, also hoffe ich für ihn.
Ja, also wie gesagt, mich erinnert das so ein bisschen aus Fantasy-Sicht an Daniel Jones, wollte auch keiner haben und hat dann nachher gut abgeliefert und wird sicherlich auch den einen oder anderen oder das andere Ausrufezeichen mit seinen Beinen setzen. Also ich denke, Justin Herbert an der Position ein Autopick.
Gut, kommen wir zu Pick 205. Die Edina Elephants, die Runde 1 so ein bisschen dominiert hatten mit Pick 1 und Pick 3, waren wieder auf dem Board. Maxi war extra nochmal nach oben getradet, weil er in diesem Bereich nochmal einen Wide Receiver picken wollte, weil er danach für sich ein bisschen einen Tierbreak gesehen hat. Und hat mit diesem Pick dann den von dir eben schon erwähnten Denzel Mims von Baylor gezogen. Der wurde in der zweiten Runde an 27. Stelle von den New York Jets im realen Draft gezogen, ist mit 6 Fuß 3, 1,90 Meter und knapp 94 Kilo, ist er ja ein Ein gut durchschnittlicher Receiver. Was bei ihm aber so richtig dominant ist, ist sein College Dominator Rating. Das ist nämlich bei 42,3%. Und ich glaube, außer Antonio Gandy-Golden ist keiner auch nur annähernd in der Region von diesem Dominator Rating. Ja, was man halt bei ihm auch noch sieht, ist, er hat einen Three-Cone-Drill von 6,66. Das ist also unter 7 ist schon ordentlich, ne? Und er ist halt mit 6,66 da wirklich herausragend. Und auch sein 40-Yard-Dash mit 4,38 ist auch für einen 1,90 Meter Athleten ist der schon auch sehr, sehr beeindruckend.
Ja, absolut. Also ich glaube, an seinem athletischen Profil gibt es nicht viel Verbesserungsmöglichkeiten. Du hast gesagt, 4,38 auf 40er Dash, auch da 96-prozentiger Bereich, Burst Score 90% Bereich, Catch Radius 95-prozentiger Bereich. Also wenn diese Balken wirklich fast am Limit sind, dann weißt du, du kriegst da den wirklich super athletischen Typ, der dann auch noch wiederum in einem super geilen Landing-Spot seine Flügel ausgebreitet hat und gelandet ist. New York Jets, was haben die groß? Wir haben Perryman, wir haben Crowder, sonst fällt mir da schon relativ wenig ein. Dazu spielen die Jets 70% mit drei Wide Receiver Sets. Also er wird seine Einsatzzeit bekommen. Für mich persönlich haben die Jets einen guten Job gemacht beim Draft. Ich glaube, der GM, der hatte seinen ersten Draft auch mit den Jets dieses Jahr, hat dann auch für Darnold noch eine Verstärkung geholt, hat da diesen Tackle, ich glaube, Mekki Becton oder wie er heißt, geholt. Ja, also ich denke auch ganz wichtig für Darnold, der natürlich jetzt auch liefern muss. Mims kann echt böse Mismatches erzeugen, bin davon hundertprozentig überzeugt. Also in meinen Top 3 ist er drin und ich glaube, Maxi hat hier wirklich einen der besten Fantasy Receiver in dem diesjährigen Rookie Draft gezogen. Bin ich mir zu 100% sicher.
Ja, also als wir in unserem ersten Aufnahmeversuch über ihn geredet haben, war ich ja noch eher zögerlich bei Denzel Mims und hatte ihn eher nicht so hoch auf der Rechnung, habe mich dann aber jetzt wirklich nochmal mit ihm beschäftigt. Mich hat halt so ein bisschen das Schlagwort Baylor abgeschreckt bei ihm, weil die letzten Baylor-Receiver, die wir dann halt wirklich hoch gesehen haben im Draft, waren Leute wie Corey Coleman, die ja dann nachweislich nicht wirklich viel Erfolg in der NFL hatten. Mir als Browns-Fan ist das nur allzu bewusst. Und dann habe ich mir aber auch sein Tape nochmal angeguckt und er ist halt wirklich stark in Contested Catches. Er hat einen unglaublich guten Release. Er hat einen riesen Catch-Radius, das hast du eben schon mal gesagt. Und er kann auch blocken. Und was ich bei ihm in einem Spielzug super interessant fand, scheint wirklich ein richtiger Teamplayer zu sein. Also er ist bei einem Spielzug quer über das komplette Feld gelaufen, diagonal, um einen Block zu setzen für den Receiver, der den Ball gefangen hat. Und das sieht man halt auch. Also bei vielen Receivern siehst du, die täuschen ihre Route an, wissen, sie kriegen den Ball nicht und brechen die Route dann ab und lassen es gut sein. Und er spurtet halt quer über das komplette Feld, setzt da noch einen wichtigen Block, damit der Receiver noch 3, 4, 5 extra Yards rausholen konnte, als er den Ball in den Händen hat. Und das fand ich dann doch sehr beeindruckend. Und ich habe mein Bild über Denzel Mims dann doch sehr, sehr revidiert nach der ganzen Sache und habe ihn jetzt in dem aktuellen Startup-Draft, in dem ich bin, habe ich ihn mir dann auch gleich mit meinem nächsten Pick unter den Nagel gerissen, weil ich dann sage, kann nicht sein, dass ich dann keinen Denzel Mims-Share habe.
Ja, freut mich. Willkommen in der Denzel Mims Fanzone. Ich bin großer Denzel Mims Fan und wie gesagt, ich kann Maxi nur gratulieren. Auf vielen Fantasy-Podcasts, Seiten und so weiter wird er auch oft mit Chris Godwin schon verglichen. Das sind natürlich hohe Lorbeeren, an die er da greifen muss, aber ich bin sicher, mit dem Landing-Spot und mit dem Talent und vor allen Dingen mit dieser Athletik, die er da hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er da wirklich voll durchstartet.
Ja, ich hoffe es für ihn und ich hoffe es auch für die Jets so ein bisschen, ne? Weil ich denke, jeder, der mal King of Queens geguckt hat, der hat jetzt auch so ein bisschen in seinem Herzen. Ja, es wäre schön. Ich mag Sam Darnold eigentlich als Prospect, mochte ich ihn sehr gerne und ich würde es dem Jungen echt gönnen, dass er jetzt halt mal mit einer bisschen besseren O-Line und mit bisschen besseren Receivern einfach besser aussieht. Weil in meinen Augen ist er deutlich, deutlich besser als das, was er bislang gezeigt hat oder zeigen konnte.
Ja, definitiv. Und ich meine, was für Mims noch so ein bisschen spricht, er kommt da in Landing Spot, die drittmeisten vacated Targets haben, also 183 Targets sind offen. Also davon wird er wirklich einiges abgreifen können. Und wenn man sich dieses Wide Receiver Core wirklich anguckt, da ist wirklich nicht viel drin. Perryman, der jetzt gerade mal eine gute Saison bei den Bucks gespielt haben, Crowder im Slot und dann war es das schon. Chris Herndon auf der Tight End Position muss man, denke ich, auch mal gucken, wie er da zurückkommt. War ja gesperrt und hat sich dann relativ schnell wieder verletzt. Von daher, also mich würde das wirklich sehr, sehr wundern, wenn er sich da nicht durchsetzen könnte.
Ja, gut. Dann machen wir mal einen virtuellen Haken hinter Denzel Mims und kommen zu Pick 206. Michis Cowboys waren wieder on the clock mit dem zweiten Pick in Runde 2 und haben sich dann Zach Moss, den Running Back von Utah, geholt, der mit dem 22. Pick in der dritten Runde zu den Buffalo Bills gekommen ist. Ja. Michi ist, glaube ich, für den Pick sogar nochmal hochgetradet von 2.10 und hat dafür einen 2021er Third-Round-Pick abgegeben und hat sich jetzt einen Running Back geholt, der mit 5 Fuß 9, 1,75, 101 Kilo auf die Waage bringt. Das ist schon beeindruckend. Der hat ein BMI von 32. Bei Running Backs sagt man immer, dass sie einen vernünftigen BMI haben, also dieser Body Mass Index, der quasi Körpergewicht und Körpergröße ins Verhältnis setzt. Und um vernünftig in der NFL spielen zu können, sagt man, sie sollten über 30 sein im BMI. Und wenn der BMI höher als 32 ist, dann ist das ein sehr guter Wert. Was man aber bei Zach Moss sieht, ist, der ist den 40-Yard-Dash nur mit einer 4,65 gelaufen. Und dieser Speed Score, das ist nur die im 45-prozentigen Bereich, also er ist nur besser als 45% der Spieler, die 40-Yard-Dash abgelegt haben. Das ist dann doch schon ja, kein so guter Wert. Und auch beim Bankdrücken war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil dann geht man ja eigentlich davon aus, dass er dann halt wenigstens beim Bankdrücken viel, viel runterreißt, aber da auch da waren es nur 19 Reps. Das fand ich jetzt nicht so viel.
Ja, du sprichst an, bei Running Backs ist schon diese Athletik, das war nicht ganz so entscheidend wie bei den Wide Receivers von der Matrix her, weil es da relativ wenig Matrix gibt, die aussagekräftig sind. Aber eine, die wirklich aussagekräftig ist, ist der 40-Yard-Dash oder die Burst-Go. Einer von denen sollte eigentlich immer relativ hoch sein. Zumindest bei den Top Running Backs ist es so und du sagst es, also ist bei Zach Moss nicht. Ich finde den Landing-Spot, wo er dann auch landet, nicht schön. Buffalo Bills zwar, glaube ich, Nummer 6 in der Liga nach dem Run Game, aber du hast halt Singletary da und du hast on top halt noch einen Quarterback, der selber auch extrem viel läuft. Das heißt, A, das Passspiel wird schon mal extrem eingedämmt, also es wird wenig Pässe auf die Running Backs geben und B, halt diese Goal-Line-Carries, die da entstehen, auch da wird Josh Allen beiden wehtun. Und Zach Moss tut Devin Singletary weh und Singletary tut Moss weh. Also eigentlich etwas, was man vermeiden möchte. Deswegen war der Pick für mich so ein bisschen ein Fragezeichen. Hätte ich tatsächlich andere Spieler mit einem höheren Value gesehen?
Ja, du hast eben gerade kurz den Burst Score erwähnt. Vielleicht sollen wir noch kurz erklären, was das ist. Der Burst Score setzt sich zusammen aus den, der ist so ein bisschen für die Dynamik des Spielers, sprich der nämlich, der setzt sich zusammen aus dem beim Combine ausgetragenen Hoch- und Weitsprung. Und daraus wird dann halt auf die Dynamik in den ersten 3, 4 Schritten vom Spieler geschlossen. Das beschreibt der Burst Score so ein bisschen. Was man aber bei Zach Moss sagen muss, der hat in seiner Zeit am College 712 Rushing Attempts gehabt. Das ist eine ganze Menge Holz. Hat er bei 41 Touchdowns gemacht. Also er ist schon sehr produktiv in der Red Zone. Hat 4567 Yards erlaufen, 66 Targets gehabt und da auch 685 Yards gefangen. Was man aber bei ihm halt sieht, wenn man sich das Tape anguckt, oder mir ist das ganz extrem aufgefallen, ihm fehlt sehr viel Dynamik. Das sieht man ja auch an seinen Metriken. Er wird zwar kaum vom ersten Tackler zu Boden gebracht, aber er verliert meistens dann so viel Schwung durch diesen Kontakt mit dem ersten Tackler und kann den dann nicht mehr oder braucht dann sehr lange, bis er wieder auf Tempo kommt, dass halt gleich zwei, drei da sind und er nicht mehr viel, viel weiterkommt und dann relativ, relativ schnell zu Boden gebracht wird. Und was mir aber dann doch aufgefallen ist bei ihm, also sein Pass-Catching finde ich dann doch in Ordnung. Also da hat er dann doch eher ein Plus in meinen Augen als im Vergleich zu anderen Running Backs. Aber alles in allem können wir, glaube ich, uns auf ein Goal-Line-Back einigen, oder?
Ja, wenn es überhaupt ein Goal-Line-Back sein wird, ne? Also ich denke, Josh Allen ist dann natürlich echt ein Red Flag, weil er halt einfach viel mit seinen Beinen machen kann. Du sprachst es eben an, Targets, ich habe gerade mal nachgeguckt. Also insgesamt hat Singletary letzte Saison 42 Targets bekommen. Das sind 3,5 im Spiel. Also das ist echt auch wenig, da geht wenig. Ich persönlich bin war echt überrascht oder nicht überrascht, negativ überrascht, dass es genau Zach Moss bei den Bills landen muss und Singletary dann auch noch so wehtut, weil der eigentlich, wenn man so ein bisschen auch in die Matrix reinguckt, auch wenn er seine Athletik so nichtssagend ist, wirklich ein paar Dinge dabei hat, wo man sagt, Mensch, das macht eigentlich gute Running Backs aus. Er hatte eine gute Breakaway-Run-Rate, also Läufe, die 15 Yards oder mehr sind. Da war er Nummer 3 in der Liga. Juke-Rate, auch Nummer 3 der Liga. Also viele Dinge, wo ich dachte, okay, da kommt noch ein Veteran-Running Back, ähnlich wie Frank Gore, aber vielleicht eine Nummer schwächer. Aber Zach Moss tut beiden weh und Singletary tut Moss weh. Also ich denke, läuft auch so ein 60-40-Ding irgendwie raus. Und ja, das ist für alle Singletary-Owner inklusive mir bitter. Und ja, Moss hätte ich nicht gepickt, hätte da echt einen Wide Receiver mit Potenzial lieber gesehen.
Gut, dann machen wir auch unseren Haken hinter Zach Moss an 206, kommen jetzt zu 207. Da warst du dann endlich mal wieder auf dem Board und hast dir mit T. Higgins einen Spieler von meinen Clemson Tigers gepickt. Der wurde an 201 von Cincinnati Bengals gedraftet, ist quasi der erste Pick an Tag 2 gewesen. Ist mit 6'4, 1,93 doch eher einer von den schon größeren Wide Receivern, wiegte allerdings bei dieser Körpergröße nur 98 Kilo, hat ein College-Dominator-Rating von knapp unter 30 mit 29,7 und ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Breakout-Age mit 18,6 Jahren. Ja.
Ja, du sprichst es an. Also 207. Es gab zwei Wide Receiver hier auf dem Board, die ich extrem mag. Das ist T. Higgins und Bryan Edwards. Bryan Edwards ist leider direkt danach gegangen. Ich wusste nicht, dass du persönlich auch so ein großer Fan von ihm bist. Ich bin aber der Meinung, an der Position 207 führt einfach kein Weg an T. Higgins vorbei. Auch wenn die Athletik auf den ersten Blick wirklich auch nicht so schön ist. Ist eine 4,59 gelaufen. Ich glaube, bei irgendeinem Pro Day dann letztendlich. Was
Ja.
immerhin noch zum 73-prozentigen Bereich im Speed Score führte. Aber du sprachst es eben an. Es war der erste Pick in der zweiten Runde. Die Bengals haben echt lange Zeit gehabt, sich zu überlegen, wen sie da nehmen. Und ich finde, das ist schon wirklich ein Wort, wenn man sagt, hier T. Higgins, wir nehmen ihn. Und deswegen gehe ich auch mit T. Higgins. Ich finde die Position, auch wo er landet, finde ich interessant. Wir haben AJ Green, der letzte Saison schon lange verletzt ausgefallen ist, der vielleicht auch nicht wieder zur alter Form zurückfindet, der auch danach Free Agent ist. Wir haben John Ross, der auch nach dieser Saison Free Agent ist. Und man baut halt für Joe Burrow da halt ein neues Haus auf. Ähnlich wie der Martin Sainz jetzt erbaut, haben wir schon mal drüber gesprochen, wird da halt was aufgebaut. Und er bekommt dann halt mit T. Higgins auch direkt vom Start an einen Wide Receiver da an die Hand gesetzt. Und man hofft, glaube ich, auch so ein bisschen auf diese Konstellation wie damals mit Dalton und Green, dass sich sowas daraus entwickelt. Für mich gab es keine große Diskussion, dann habe ich für ihn entschieden, weil ich einfach auch der Ansicht bin, dass halt dieser Ausblick in der Zukunft wirklich gut für ihn aussieht.
Ja, ich denke, also wenn der Plan der Bengals aufgeht, dann wird er in seiner kompletten Karriere nur einen Quarterback haben. Das ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Die zwei kennen sich auch schon, haben jetzt in der Offseason zusammen trainiert, um sich aufs Combine, also oder in dem Combine-Rahmenbereich haben sie, und auch vor dem Draft haben sie jetzt so ein paar Trainingsvideos rausgehauen, wo sie noch gar nicht wussten, dass sie in einem Team landen, aber die kennen sich schon. Die haben schon quasi so ein kleine Chemie entwickelt. Das ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, weil wenn wir wirklich jetzt nur so eine extrem verkürzte Preseason haben, dann ist quasi T. Higgins der Receiver, der die meiste Erfahrung mit Joe Burrow hat von den Bengals. Der hat halt, der Typ ist halt so ein richtiger Schlacks, ne? Also der hat einen riesen Catch-Radius und er ist halt so der typische X-Receiver mit einer unglaublich guten Körperkontrolle an der Sideline. Also der hat eine unglaubliche Übersicht, wenn er zum Ball geht, wo auch noch seine Füße landen müssen, damit es halt wirklich ein sicherer Catch ist. Und sichere Hände hat er auch mit einer Catch-Rate von 73,8%. Also T. Higgins, glaube ich, kann schon der NFL so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken. Also
Ja,
zumindest würde.
Ich
Peter
hoffe nur nicht,
oder.
dass, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ich hoffe nur nicht, dass es der zweite Sega Whiteside wird, weil ich sag mal, genau diese Punkte hat man auch alle über ihn erzählt, als er zu den Eagles gegangen ist und hat keine gute erste Saison gespielt. Natürlich ist dann noch Spielraum nach oben. Ich hoffe, dass Higgins das einfach besser transportiert bekommt, weil er auch ja so ein Contested Catch Receiver ist und Tackle Breaker. Ich hoffe, dass er das transportieren kann. Was mir persönlich mal ganz gut gefällt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Je früher ja Wide Receiver einfach abliefern, umso mehr ist das ja aussagekräftig, dass sich schon als junge Leute gegen erfahrene Leute durchsetzen. Und
Ja.
T. Higgins hatte einfach schon in seinem Sophomore-Jahr, glaube ich, war es, 1000 Yards oder annähernd 1000 Yards. Ist für mich immer so ein Zeichen, dass das Qualität einfach ist.
Ja, wo du gerade dieses Super Breakout Age ansprichst, ich denke, das ist eine gute Brücke zu unserem 208-Pick, den du auch eben schon erwähnt hast. Bryan Edwards ist in meinem Team gelandet, hat in South Carolina im College gespielt, wurde in der dritten Runde an Pick 17 von den Las Vegas Raiders gepickt, als zweiter Wide Receiver in diesem Draft schon, hat ein College Dominator Rating von 48,4% und eben dieses Breakout Age von 17,8. Also das ist durch die Bank weg echt beeindruckend, was er an Zahlen hat. Ich habe mir seine Statistiken angeguckt, der hat sich quasi von Jahr zu Jahr immer mehr gesteigert. 2019 wäre, glaube ich, ein sehr, sehr beeindruckendes Jahr geworden, wenn er sich nicht verletzt hätte. Da war er auf einer echt guten, also auf echt guten Statistiken unterwegs. Hat zwar in keinem Jahr über 1000 Yards geschafft, aber ich glaube, in South Carolina wurden auch nicht so viele Bälle verteilt.
Ja, das ist richtig. Da gab es tatsächlich nicht ganz so viele Jungs, die noch Bälle bekommen haben. Ich glaube, da hieß noch einer Scheiß Smith oder so ähnlich. Der war noch mit dabei. Aber das waren auch die zwei dominanten Leute dort vor Ort. Du sprichst es an. Bryan Edwards könnte für mich tatsächlich so auch der Stil des gesamten Drafts sein. Hat sich vor dem Draft, glaube ich, den Fuß gebrochen. Konnte deswegen nicht an der Combine teilnehmen. Ich glaube, wäre das nicht passiert, wäre auch wesentlich höher gegangen. Du sprichst es an, seine Statistiken überragend. Ist so ein bisschen eine Rarität im College Football. War tatsächlich so ein richtiger Vier-Jahres-Starter in der Power-Konferenz.
Genau.
Also für mich ist es der Wide Receiver 1 in Las Vegas. Bin wirklich sehr gespannt. Ist so vom Typ her, glaube ich, dieser Yards After Catch Receiver. So ein bisschen, was Vegas auch da so vermissen hat lassen. Ich glaube auch, dass so die, ja, in der NFL ist es ja oft, Teams sehen etwas, was woanders gut funktioniert und versuchen ja dann so eine Light-Kopie davon zu machen. Und ich bin
Ja,
der
was.
Meinung, also ich bin der Meinung, dass die Raiders sowas im Kopf haben mit ihren Leuten, dass die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen wollen, was meines Erachtens auch perfekt zu Derek Carr passen würde. Diese schnellen, sicheren Pässe und dann halt mit diesen Yards After Catch da was machen. Und ich finde, Bryan Edwards ist der Wide Receiver im Draft, der da am besten zu passt und der auch meines Erachtens das höchste Ceiling hat in der kompletten Klasse.
Also, was halt bei ihm auffällt, wenn man sich das Tape anguckt, der ist halt unglaublich physisch. Also, wenn der den Ball in der Hand hat oder auch wenn er zum Catch hochgeht oder was, der scheut keinerlei Kontakt und hat ein unglaublich gutes Balancegefühl, halt auch dann, wenn er auf den Gegenspieler trifft und kann sich da halt dann wirklich den Ball gut runterpflücken. Aber er ist halt auch, die haben halt auch zum Beispiel Jet Sweeps mit ihm gemacht. Also, wo der Quarterback quasi, wo er hinter der Line of Scrimmage quasi vorm Snap parallel zur O-Line läuft. Der Ball wird gesnappt und ihm dann quasi direkt vom Quarterback in die Hand gegeben und er läuft dann außen an den Blockern vorbei und versucht dann quasi über die Außen nach vorne kommen und Yards zu machen. Selbst das hat er bei denen gemacht. Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Explosivität. Hat zwar einen guten Release, aber dann so wirklich so diese Breakaway-Speed, der fehlt ihm ein bisschen, aber da haben sie ja Henry Ruggs. Er kriegt unheimlich gut Separation, weil er seine Routen, finde ich, relativ sauber läuft und halt auch die Hände gut einsetzt. In den ersten 4, 5 Yards, wo er dann oft gut Separation kreiert. Und er beim Route Running, das finde ich gut. Und er hat so ganz weiche, flüssige Breaks. Also er hat nicht so harte Cuts, wie man das beim Judy sieht, sondern er hat einen sehr flüssigen Break, der nur ganz, ganz unterschwellig ist, aber genauso viel reicht, um sich halt ein bisschen Separation zu verschaffen und dabei nicht viel Geschwindigkeit zu verlieren.
Ja,
Also.
also ich bin wirklich gespannt auf die Raiders. Mein neues Stadion nach Las Vegas. Jetzt hast du einen Henry Ruggs, du hast einen Lynn Bowden noch da, so einen Bryan Edwards. Das sind für mich alles wirklich total interessante Spieler und ich bin wirklich auch super ja, interessiert, was die daraus machen einfach. Ne? Ich denke, die müssen halt da auch was abliefern. Wird eine spannende Saison für die Raiders auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, gut. Nächster Pick, 209. Was ich jetzt noch erwähnen wollte, ist, bei mir war Bryan Edwards zwar mein Wide Receiver 1 zu dem Zeitpunkt auf dem Board, allerdings war mir noch gar nicht so klar, ob ich wirklich an 208 Bryan Edwards nehme, weil eben ich unbedingt eigentlich auch noch einen von den zwei Top-Wide-Linebackern haben wollte, nämlich Patrick Queen und Kenneth Murray. Es ist Bryan Edwards geworden dann, weil eben Queen und Murray beide noch auf dem Board war und ich an 301 wieder dran war und gehofft habe, dass ich da mindestens einen von beiden noch bekomme. Patrick Queen ist aber dann leider schon an 209 zu den Brooklyn Ballers zu Martin gegangen. Der LSU-Linebacker wurde ja an 128 von den Baltimore Ravens gepickt im realen Draft, ist mit 183 und 104 Kilo. Bringt ja ganz gut was auf die Waage. Hat auch einen vernünftigen Speed mit 4.045 ist er gelaufen auf den 40 Yard Dash und wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen, Queen oder Murray. Du warst eher bei Patrick Queen.
Ja, richtig. Erstmal natürlich muss man sagen, 4-5 laufen ist natürlich schon richtig gut, auch da wieder 90-prozentigen Bereich. Für mich ist es Nummer 1, weil einfach der Landing-Spot verbunden mit dem Spieler ihn zur Nummer 1 macht. Wenn man sich so Baltimore Ravens anguckt, ich glaube, da ist wirklich, ja, der Starting-Job ist ganz, ganz klar. Da ist nicht viel, was da rumläuft. Da wird jedes Down spielen. Für mich kann es persönlich wenig besser geben, wie jetzt der Landing Spot bei den Ravens. Klar, die Ravens könnten wieder anfangen, die Linebacker zu Rotation anzuwerfen. Glaube ich, wird dieses Jahr aber nicht der Fall. Und deswegen ist Patrick Queen für mich auch ganz klar Linebacker Nummer 1. Martin ist ja auch so ein kleiner IDP-Nerd, hat sich hierbei was Gutes gedacht. Und ja, ich finde, es ist ein guter Pick. Auch 209, richtiger Spot, alles richtig gemacht.
Ja, also ich war ja bei unserer ersten Aufnahme auch eher so im Kenneth Murray-Lager, der mir eigentlich besser gefallen hat, weil er eben eher der Tackler ist. Und habe mir dann halt auch noch die beiden nochmal genauer auf dem Tape angeguckt. Und was halt, es war halt dann schon sehr, sehr klar zu sehen, dass Patrick Queen eher, also die interpretieren die Rolle von Middle-Linebacker beide vollkommen anders. Patrick Queen lässt sich oft in Coverage fallen. Der ist nicht so hastig, hat eine gute Übersicht und ist aber nicht zu schnell dabei, auf den vermeintlichen Ballträger oder auf das zu reagieren, was er von der Offense gezeigt bekommt. Und hat da echt eine gute Übersicht. Es fällt echt wirklich auf, dass er immer genau da ist, wo der Ballträger nachher gestoppt wird. Also ist immer in der Nähe, macht zwar nicht viele Tackles wirklich solo. Hat er auch nicht immer die besten Winkel, aber er ist immer da, wo es halt heiß wird. Und das spricht halt schon für eine gute Spielübersicht. Die ist bei Kenneth Murray bei weitem nicht so. Zu dem kommen wir ja später noch. Mir hat es schon gefallen, was Patrick Queen da macht. Und ich bin gespannt, wie er bei den Ravens, was er da veranstaltet, weil ich denke, er kommt da in ein wirklich gutes Umfeld, hat, glaube ich, sehr viele Erfahrungen um sich herum, die ihm weiterhelfen kann, die ihm bei seiner Entwicklung helfen kann. Und ja, ist ein guter Pick. Und ich denke, Martin wird viel Spaß damit haben, wenn wir nächstes Jahr unser Roster erweitern.
Definitiv, definitiv. Ja, mit vielleicht jetzt der Übergang von viel Spaß zu Aaron Rodgers, der wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß hatte beim Draft. An 2.10 wurde ein Quarterback dann bei uns in der Liga gepickt.
Genau, Jordan Love, Utah State Quarterback, der an 1,26 im realen Draft von den Green Bay Packers zur Überraschung von vieler gepickt worden. Jordan Love, Bene von den Mayence Millennials, hat den eben nach einem Downtrade von 2,6 auf 2,10, war der Trade, den wir mit Michis Cowboys angesprochen haben, hat er den gepickt. Er selbst hat gesagt, er wollte eigentlich an 2,6 Chase Young haben, Als er den dann nicht bekommen hat an 2,6, hat er versucht zurückzutraden und hat das dann auch geschafft. Wäre an 2,10 gerne nochmal zurückgetradet, hat aber keinen Trade-Partner mehr gefunden. Und da er stolzer Besitzer von Aaron Rodgers ist und auch Green Bay Packers-Fan, wollte er natürlich unbedingt Jordan Love haben und hat dann hier auch nach eigener Aussage ein bisschen gereached und hat sich hier Jordan Love unter den Nagel gerissen. 3,6, 1,90 Meter groß. Wiegt knapp 102 Kilogramm, läuft die 40 Yards in 4,74, was ja auch gar nicht mal so schlecht ist für einen Quarterback. Und ja, hat aber eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Jahr hinter sich. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich meine, klar, die Meinung sprach es gerade an. Der ist ein flinker Junge, aber wenn man sich so eigentlich diese ganze Quarterback-Klasse anguckt und sich auch so die Stats der Jungs auch über die Jahre anguckt, dann fällt Jordan Love schon so ein bisschen ab. Ja, das niedrigste Quarterback-Ranking von den Jungs da gehabt, hat die geringste Anzahl von Catchable Ball Rates. Also es ist so ein bisschen überraschend, der Pick. Und ich tue mich persönlich auch wirklich schwer mit ihm in Fantasy Football. Vor allem aus einer Sicht einfach, du weißt ja gar nicht, wann wird der Junge denn überhaupt spielen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass er diese Saison nicht spielen wird. Was ist, wenn jetzt Aaron Rodgers ein überragendes Jahr hat? Werden ihn dann die Green Bay Packers traden? Fraglich, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also im Worst Case sprechen wir hier über einen Spieler, der vielleicht 2 Jahre dir einen Roster-Spot wegnimmt und den du in der zweiten Runde gepickt hast. Deswegen bin ich persönlich nicht der Fan davon. Auch mit der Hinsicht, dass wir nicht wissen, wie in 2 Jahren oder in einem Jahr dann das Wide Receiver Core, die O-Line und so weiter aussieht. Deswegen, ich bin kein Fan von dem Pick. Kann wenig zu ihm sagen, weil ich bin ja so ein Statistikfreund oder Statistik-Nerd und diese Sachen, die ich da sehe, die gefallen mir nicht. Die kann ich in Relation zu anderen Quarterbacks vergleichen und ja, ich bin kein Fan davon.
Ja, also ich habe auch da mir dann die Statistiken mal angeschaut und das sah 2018, sah das vernünftig aus. Er hat über 3.500 Yards geworfen, hat eine Completion Percentage von 64% gehabt, hat 32 Touchdowns bei 6 Interceptions geworfen, also etwas mehr als 6 Touchdowns pro Interception. Und 2019 ist bei Utah State, glaube ich, der komplette Coaching-Staff ausgetauscht worden. Und mit dem neuen Spielsystem kam er anscheinend so gar nicht zurecht. Er hatte zwar mehr Passversuche, aber hat weniger Yards geworfen. Seine Completion Percentage ist runtergegangen um knapp 2 bis 3%. Ist von 32 auf 20 Touchdowns abgerutscht, hat dabei aber dann 17 Interceptions geworfen. Und das ist halt schon eine deutliche Versteigerung von Faktor 3. Ich habe dann mir noch von ESPN so ein paar Experten angeschaut, die über ihn geredet haben, wo manche ihn mit Patrick Mahomes vergleichen, dass man Mahomes dasselbe gesagt hat als er aus dem College kam. Das sehe ich jetzt nicht ganz so. Und einer von diesen Jordan Love Truthern hat dann gemeint, ja, von diesen 17 Interceptions waren 3 Tipped Balls, da konnte er nichts für. Dann waren da 2 Hail Marys dabei, da ist die Interception Rate sowieso höher. Und dann war dreimal schwaches Play Calling da, wo die Defense schon wusste, was kommt und der Cornerback schon da stande, wo der Ball hinkommen soll. Da bleiben dann nur noch 9 von diesen 17 Interceptions übrig. Aber also ich glaube, wenn wir dann zu dem Vergleich Patrick Mahomes zurückkommen, bei dem wäre das dann eben nicht so gelaufen.
Ja, definitiv. Eine Sache vielleicht noch, du sprichst es an, 2018 war ja tatsächlich sein bestes Jahr. Und selbst diese Statistiken von seinem besten Jahr sind weit hinter den Quarterbacks Burrow, Tua, sogar Jalen Hurts hat bessere Statistiken gehabt. Deswegen, ich tue mich da echt schwierig. Und wenn man sagt, er hat kein gutes Jahr 2019 gehabt, dann ist das aus meiner Sicht auch noch wirklich nett formuliert. Also sein Jahr war echt hässlich.
Ja, ich glaube, er hat somit die meisten, das schlechteste Touchdown-Interception-Rating
Ja.
von allen College-Football-Quarterbacks. Und das ist halt schon. Den in Runde 1 war ein kleiner Reach. Ich kann verstehen, dass Bene das macht, wenn er sagt, er hat Aaron Rodgers und er will einfach seinen Quarterback absichern. Ist halt die Frage, ob er ihn vielleicht mit seinem nächsten Pick auch noch bekommen hätte oder mit seinem übernächsten.
Ja, also ich weiß nicht, ob man ihn absichern muss. Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers sich, solange die zusammen in einem Team sind, auf der Bank wiederfindet. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kann mir natürlich vorstellen, dass er getradet wird, aber dann hast du auch einen Starting Quarterback. Also bin ich so der Fan von diesem Absichern einfach und dafür gute Picks abzugeben. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu 2.11. Da sind Back-to-Back Green Bay Packers-Spieler vom Board gegangen, nämlich mit dem Running Back von Boston College, den die Packers dann zum Unverständnis aller in der zweiten Runde gepickt haben mit dem 30. Pick. Haben sich die Munich Vikings, unser Manuel, hat sich mit AJ Dillon verstärkt. AJ Dillon ist 6 Fuß 0 groß, das ist so 1,81 Meter rum. Und wiegt 274 amerikanische Pounds, hat damit ein BMI von 33,5, das ist sehr gut. Läuft damit die 40 Yards in 4,53 und schafft 23 Receptions auf der Bank. Speed und Burst Score sind für AJ Dillon im Gegensatz zu Zach Moss im 97-prozentigen oder höheren Teil, was dann doch sehr beeindruckend ist. Was meinst du zu AJ Dillon? Ich finde halt, athletisch kann man ihm keinen Vorwurf machen.
Ja, also ich denke athletisch auch überhaupt nicht. Auch da ist so ein bisschen, also ich möchte es mir ja nicht mit den Green Bay Packers-Fans verscherzen, aber ich meine, klar, diesen Pick hat man sowieso nicht so ganz nachvollzogen, aber auch aus Fantasy-Sicht tue ich mich auch hier wieder mit schwer, weil ich noch nicht so sehe, wo seine Rolle dieses Jahr sein wird. Wir haben mit Aaron Jones und Williams noch zwei Running Backs, die da sind. Aus meiner Sicht wird Aaron Jones da bleiben und Williams den Verein verlassen. Aber ich sehe seine Situation 2020, kann ich mir noch nicht so ganz erklären. Man sieht, glaube ich, schon, dass die Green Bay Packers einen anderen Weg einschlagen möchten. LaFleur hat ja in Tennessee einen ähnlichen Typen wie Dillon gecoacht, so einen ähnlichen Schrank. Also scheint so, als ob man sich hier so generell dieser Philosophie ein bisschen anschließen möchte. Wobei man ganz klar sagen muss, dass Henry da auch ein deutlich besserer Prospekt war oder ist wie Dillon. Ja, aus Fantasy-Sicht tue ich mich auch ein bisschen schwer, ähnlich wie mit der Situation mit Love. Fand hier auf dem Board auch schon an 2.10. Es war noch Ayuk da und es war noch Chenault da, die ich wahrscheinlich über den beiden gepickt hätte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, definitiv. Also, ja, also zu dem Chenault und Ayuk kommen wir ja gleich auch noch. Die sind ja dann in den zwei darauffolgenden Picks vom Board gegangen. Hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich Chenault an 301 noch bekomme. Aber zurück zu AJ Dillon. Der hat im College sage und schreibe 845 Rushing Attempts schon gehabt. Hat fürs Boston College 40 Touchdowns, 4.182 Yards runtergerissen, aber hatte in seiner ganzen Zeit da nur 21 Targets und nur 236 Receiving Yards. Also er ist dann doch ganz klar jemand, der seine Yards auf dem Boden macht und im Passspiel eher überhaupt keine Rolle spielt. Was mir halt beim Tape-Schauen aufgefallen ist, trotz dieser massiven Maße, die er hat, diesem riesigen BMI und der Muskelmasse, die er eigentlich hat, ist er ein verdammt schlechter Blocker. Der ist wirklich so schlecht drin, rauszufinden, wo er seinen Block setzen muss. Er ist so schlecht darin, den Block dann selbst zu setzen oder auch wenn er mal das Feld runter laufen und irgendwo einen Block setzen muss. Das sieht alles total unbeholfen aus. Also der wird da noch durch eine harte Schule gehen müssen, bis er wirklich ein brauchbarer Blocker in der NFL ist. Er verliert bei Cuts extrem viel Schwung und nach so einem Cut wirft er sich oft nach vorne und gibt den Spielzug quasi schon auf, obwohl er eigentlich noch zwei, drei Schritte laufen könnte. Wenn er aber geradeaus ist, also geradeaus geht, dann das geht schon ganz gut. Er verliert aber selbst, wenn er nur quasi outside laufen soll und dann quasi vom seitlich laufen in die Vorwärtsbewegung dann cutten muss. Also das sind ja ganz weiche Cuts und große Kurven, die er läuft. Selbst da verliert er schon sehr viel Schwung. Also ich bin auch absolut kein Fan von AJ Dillon. Aber wir schauen mal, was aus ihm wird. Vielleicht.
Ja, also ich glaube, was du eben angesprochen hast, waren vor allen Dingen diese Targets bzw. Receptions, die er jetzt nicht unbedingt hatte. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Aaron Jones auch weiterhin bei den Green Bay Packers sehe. Viele haben ja gesagt, ja, Aaron Jones könnte vielleicht auch ein Kandidat für ein Holdout sein, wegen Vertrag und so weiter. Ich glaube es persönlich nicht, weil das war natürlich sicherlich ein schlauer Move, jetzt hier AJ Dillon ranzuholen. Aber ich glaube, der bleibt da und es wird darauf hinauslaufen, dass AJ Dillon einen Teil des Workloads in der Zukunft bekommt und Aaron Jones auch, aber Aaron Jones halt der Junge für die Pässe sein wird.
Ja. Gut, dann schließen wir die zweite Runde mit dem Pick an 2:12. Da hat unser Liga-Champion, der Flo, das erste Mal ins Geschehen eingegriffen. Die Buffalo Titans gucken mit dem 2:12 Brandon Ayuk, Arizona State Wide Receiver, der in der ersten Runde mit Pick 25 von den San Francisco 49ers gezogen wurde. Brandon Ayuk ist 1,6 groß, 1,83 ungefähr. 93 Kilo, hat ein College Dominator Rating gehabt von 40,6 und ein Breakout Age sehr spät mit 21,5 Jahren.
Ja, das ist, glaube ich, der Wide Receiver, der mit N'Keal Harry auch zusammengespielt hat.
Genau.
Ja, 2:12, du sprichst es an. Für mich hier an der Position gab es zwei Kandidaten, Brandon Ayuk und Shenault, Laviska Shenault. Das waren die zwei Kandidaten, die ich hier genommen hätte. Ich weiß, dass der Flo Ayuk mag, deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht. Ist, glaube ich, so im Realen so ein typischer Pick der 49ers. Wenn man ein bisschen in den Stats guckt, dann sieht man, dass Ayuk der von allen Wide Receiver Rookies der ist, der die Yards after Catch Statistik anführt, also etwas, was genau für die Wide Receiver der 49ers so ja imprägnant ist. Von daher wundert es mich nicht. Mich schreckt persönlich so ein bisschen dieser Landing Spot ein, weil alle Leute, die da spielen, außer Kittle, jetzt nicht unbedingt so den höchsten Target Share haben. Du hast halt Kittle, der ist da, der hat, glaube ich, 28 und danach kommt Deebo mit 18%. Das hat zur Nummer 52 in der Liga gereicht. Also es waren 81 Targets, also nicht wirklich viel. Also es ist wirklich viel auf diese Yards after Catch ausgelegt. Auch viel, dass sie mit ins Laufspiel eingebunden werden. Und für mich aus Fantasy-Sicht, ich kann nicht wirklich bestimmen, wer wann wie viele Bälle bekommt. Er soll so ein bisschen diese Emmanuel Sanders-Rolle auch annehmen. Durch die Verletzung von Deebo Samuel sicherlich jetzt ein bisschen sich das noch anders gestaltet. Aber auch der hatte nur 4 bis 5 Targets im Spiel. Also da musst du schon echt gut sein, um da richtig viel raus zu machen. Deswegen, ich mag diese 49ers-Sache einfach nicht so gerne. Deswegen hätte ich mich für Schnorr entschieden. Ayuk, was auch immer so ein bisschen komisch ist, ist, wenn Jungs nur im Senior-Year so ein Breakout haben, wie er das hatte. Das ist auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich bin nicht der größte Fan. Ich denke aber, an dieser Position kam nur Ayuk oder Laviska Shenault in Frage.
Ja, also das fand ich auch. Also erstmal hat Brandon Ayuk nur 2 Jahre da bei Arizona State gehabt. Kann man vielleicht sagen, dass er das erste Jahr noch gebraucht hat, um sich wirklich mit der Situation da zurechtzufinden. Er hat, aber ich fand es halt, du hast erwähnt, er war hinter N'Keal Harry, der letztes Jahr ja in der ersten Runde von den Patriots gedraftet worden ist. Und er hat halt im ersten Jahr hatte er nur 33 Receptions, im zweiten waren es 65. Er hatte nur 474 Yards. Und ein Target-Share von 9,6%, während er im zweiten Jahr jetzt 1.192 Yards hatte und ein Target-Share von 26,9%. Touchdowns hat er auch verdoppelt von 3 auf 8 oder mehr als verdoppelt, fast verdreifacht. Was ich aber dann sehr interessant fand und was mich dann doch ein bisschen hat stutzen lassen, ist, dass er 2018 eine Catch-Rate hat von 86,8%. 2019 ist die Catch-Rate aber gesunken um über 20% auf 63,1%. Und das scheint so, also für mich ist das vielleicht ein kleiner Hinweis, dass er sich ganz schwer tut, wenn er Wide Receiver 1 ist und quasi die beste Coverage-Antwort von der gegnerischen Defense bekommt, weil er halt 2018 war N'Keal Harry der klare Nummer 1 Receiver bei den Sun Devils. Und 2019 war das dann halt Brandon Ayuk. Und vielleicht hat er dann wirklich massiv mehr Probleme gehabt, den Ball zu fangen, wenn er bessere Verteidiger gegen sich stehen gehabt hat. Was dann diesen massiven Abfall der Catchrate vielleicht, ja, vielleicht erklärt. Was mir dann halt beim Tape-Gucken auch noch aufgefallen ist, er hat nicht den besten Release. Aber er ist in seiner Bewegung unheimlich schnell. Er hat unheimlich schnelle Füße. Beim Fußball würde man sagen, der kann einen Verteidiger schwindelig spielen mit seiner ja, Fußarbeit, weil er hat ganz schnelle, ganz kleine Tippelschritte, verliert dabei kaum Tempo und kann dann echt gute Cuts setzen, wo dann, wo man dann halt auch mal sieht, dass sich mal so ein Verteidiger richtig auf den Arsch setzt. Und ich finde, er hat halt auch nicht den besten Quarterback gehabt und eine schwache O-Line, weil da quasi fast immer sofort Druck auf den Quarterback da ist. Und das, also ich hoffe, dass, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass er das, dass das bei den 49ers besser sein wird. Da hat er dann einen besseren Quarterback und hat auch eine bessere O-Line. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch, sich frei zu laufen und sich gut in Szene zu setzen. Also
Ja.
ich denke, der Landing-Spot, so ein Elite-Landing-Spot sein, aber ich glaube, durch Shanahan und das Scheme und auch durch seine Fähigkeit, so viele Yards nach dem Catch zu machen, kann er schon, also so im Wide Receiver 2 Bereich, kann er schon mal in der guten Saison landen.
Ja, was halt auffällt, dass die 49ers ja unheimlich viele zwei Wide Receiver Sets spielen, ich glaube fast 50%. Und nur irgendwie so 30 oder 35% drei Wide Receiver Sets. Jetzt ist da nicht so viel. Ich glaube, letztes Jahr hieß es eigentlich, Trent Taylor ist der beste Wide Receiver, den sie haben, so ungefähr. Von daher, also ich glaube, die Konkurrenz ist überschaubar. Jalen Hurd kommt nach Verletzungen zurück, ist für mich ein Sleeper da in diesem Wide Receiver Core. Bin gespannt auf Brandon Ayuk. Ich hatte es eben schon gesagt, ich wäre sehr wahrscheinlich bei Laviska Shenault gewesen, aber kann den Pick zu 100% verstehen. Und wenn du sagst, das ist so ein kleiner Flinker, der alle ausdribbeln kann, das passt ja auch zum Flo, dafür ist er ja auch beim Fußball bekannt. Deswegen haben sich da, glaube ich, zwei gesucht und gefunden.
Ja. Gut, wir sind wieder schon über eine Stunde am Quatschen, sind jetzt mit Runde 2 durch. Ich würde sagen, da machen wir dann einen Schlussstrich unter unsere zweite Folge und ja, sehen uns dann entweder zu einer ersten Teambesprechung oder zur Runde 3 hören wir uns dann wieder.
Ja, wie auch immer, ich freue mich. Peters hat wieder eine Menge Spaß gemacht.
Auf jeden Fall mir auch. Ja, wie gesagt, uns ist Feedback herzlich willkommen, wie immer. Schreibt uns ruhig. Ihr findet unsere Fantasy-Liga, wenn ihr durch Zufall auf diesen Podcast gekommen seid, die findet ihr bei Twitter unter @die_liga_ff für Fantasy Football. Da findet ihr dann auch Verlinkungen zu jedem einzelnen von unseren Teams. Die haben alle ein Twitter-Profil und eine eigene Twitter. Ein eigenes Twitter-Handle. Und ja, schaut doch mal vorbei. Schreibt uns auch ruhig ein paar Nachrichten. Wir freuen uns, was von euch zu hören. Und ja, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.